Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, schönen guten Morgen. Geistliches Schwarzbrot. Ich weiß nicht, wem von euch dieser Begriff geläufig ist. Ich kenne den von meiner Kindheit an. Und ich wurde auf dieses Thema so ein bisschen drauf gestupst, letzte Woche, als Manuel gepredigt hat, über 1. Korinther 3, wo Paulus den Korinthern bescheinigt, ich, Brüder, konnte zu euch reden, nicht als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Das war nicht der Schwerpunkt der Predigt letzte Woche, aber war so ein Randgedanke. Und die spannende Frage ist, mit welcher Erwartung kommst du heute Morgen hierher? Erwartest du geistliches Schwarzbrot? Und was ist denn das geistliche Schwarzbrot? Kommt der Begriff in der Bibel vor? Nee, so nicht. Geistliches Schwarzbrot, wer in der Konkordanz guckt, findet das nicht. Kommt das Thema vor, der Gedanke, die Idee? Ja, an recht vielen Stellen. Und die spannende Frage ist, wie legen wir das für uns aus? Wie wenden wir das für uns an? Dieses Thema, glaube ich, hat eine besondere Beziehung zu Deutschland oder die Deutschen haben eine besondere Beziehung zu dem Thema, weil wir sind Weltmeister in Brotsorten. Ich habe das gegoogelt, wusste das auch nicht. 3200 unterschiedliche registrierte Brotsorten gibt es in Deutschland. Und Schwarzbrot oder auch Pumpernickel ist so ganz besonders. Das gibt's nicht sonst wer auf der Welt. Wir haben ja lange in Tansania gewohnt. Da ist das Brot meist so Pappbrot. Und man ist echt dankbar, wenn man mal wieder was Ordentliches essen kann. Wir hatten eine Missionarin in Dar es Salaam, die hat dann, weil das Leben da ein bisschen teurer war, angefangen Brot zu backen, es an die Hotels zu verkaufen und hat auch ordentlich Geld gemacht, weil deutsches Brot, wow, das ist eine Marke. Das ist nicht nur eine Marke, sondern das gehört zum UNESCO-Kulturwelterbe, Weltkulturerbe. Wusstet ihr das? Wusste ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man Brot zum Weltkulturerbe erklären kann, aber irgendwie fanden das selbst die UNESCO-Leute interessant, dass Deutschland so viele Brotsorten hat und die sind erhaltenswert. Und ich glaube, deswegen mögen wir als Deutsche auch ganz besonders diesen Vergleich mit dem Schwarzbrot, mit dem festen Brot. Ich fange mal mit meiner Schwarzbrotgeschichte an. Meine Eltern waren sehr gesundheitsbewusst. Der Bruder von meiner Mutter hat immer so ein bisschen sie auf den Arm genommen und gesagt, ihr esst so gesund, ihr macht noch mal richtig Schwierigkeiten für eure Kinder oder für euer Kind, der muss euch dann ganz lange pflegen, weil ihr so lange leben würdet. Naja, so lange haben sie nicht gelebt und das war auch okay. Aber von klein auf kenne ich Schwarzbrot. Das gehörte irgendwie mit dazu. So hat mich meine Mutter erzogen. Kriegte das auch mit in die Schule geschickt, das Pausenbrot. Und naja, gehörte zum Leben. Als wir hier nach Bergneustadt zogen und bei Gieselmann, ich mache jetzt mal ein klein bisschen Werbung hier für lokalen Bäcker, in die Bäckerei gingen, da fiel mir gleich ein Wort ins Auge, Cornsteak. Das ist doch was für Männer. Ne? Ein Steak will jeder. Cornsteak, naja, vielleicht nicht so, aber war sehr kreativ die Bezeichnung. Und das Brot ist auch wirklich richtig gut. Seit 23 Jahren essen wir Cornsteak. Und wenn unsere Kinder zu Besuch kommen und es so möglich ist, dann nehmen sie immer ein bisschen eingefrorenes Cornsteak mit, damit sie dann an ihren Wohnorten, wo sie sind, auch ordentliches Brot haben. Ne? Also Cornsteak bei Gieselmann sehr zu empfehlen. Jetzt komme ich zu dem geistlichen Schwarzbrot. Lore und ich waren als Jugendliche auf einer Freizeit, wo wir sehr gerne waren, weil das uns nämlich nichts gekostet hat. Wir konnten in den Alpen an der Freizeit teilnehmen, weil wir dann in der Küche und im Speisesaal mitgeholfen haben, jeden Tag ein paar Stunden gearbeitet und dadurch konnten wir kostenlos da wohnen im schönen Hotel. Da gab es auch Bibelarbeiten, morgens und abends. Und das wunderbare Thema der Bibelarbeiten war die Edelsteine im Brustschild des Hohenpriesters. Ich weiß nicht, wer hat von euch schon mal eine Predigt gehört über die Edelsteine im Brust? Wow! Okay, ja, Lore, okay. Also immerhin noch einer außer uns. Ja, das war ein bisschen spannend. Das war ein Schweizer, der sich auch auskannte mit Edelsteinen und hat da versucht, immer irgendwie geistliche Bedeutung da reinzulesen. Aber so richtig ansprechend für uns als Jugendliche war es nicht gerade. Aber die Leute, die zu der Freizeit kommen, die sagten, boah, das ist richtig Schwarzbrot. Die Edelsteine im Brustschild des Hohen Priesters. Okay, habe ich nicht so den Bezug zu bekommen im Laufe meines Lebens, aber ich hatte einen anderen Bezug. Ich habe Theologie studiert in Basel, zusammen mit Horst Afflerbach, 10 Semester in Basel und dann noch 5 Semester an verschiedenen Stellen später. Und ich mag Bücher. Ich habe auch jede Menge Bücher gekauft. Meine Familie kann davon ein Lied singen. Früher im Studium habe ich englische Bücher gekauft, die waren besonders günstig. Und immer, wenn ich irgendwo unterwegs war, habe ich Antiquariate abgeklappert, um zu gucken, wo gibt's günstige Bücher. Und hatte dann auch eine ordentliche Sammlung von Büchern, die unsere ganzen Umzüge, und wir sind oft umgezogen, immer mit mussten in Bananenkisten. Auch nach Tansania. Tansania war mein ganzes Büro voll mit Büchern. Und dann hatte ich den wunderschönen Namen Buona Vitabu. Jeder Missionar hat so nach einiger Zeit einen Spitznamen und ich hieß Buona Vitabu, Herr der Bücher. Weil für viele unserer tansanischen Geschwister, die hatten eine Bibel zu Hause und vielleicht noch 1, 2 andere Bücher und das war es dann. Und wenn man zu mir ins Büro kam, da war der Herr der Bücher. Ich war ehrlich gesagt stolz auf diesen Spitznamen, fand den richtig gut, weil ich dachte, wow, das macht irgendwie Eindruck so, ne, als Bibelschullehrer voller Bücher da den Raum zu haben. Und ich lese immer noch. Und als wir dann hier nach Bergneustadt zogen, wollte ich unser ganzes langen Flur mit Bücherregalen ausstatten. Da gab es einen Familienrat und 3 waren dagegen, einer war dafür. Da wurde da nichts draus, da musste ich die verteilen auf verschiedene Räume. Buona Vitabu. Frage. Geistliche Literatur und solche Spezialthemen, theologisches Fachwissen, ist das geistliches Schwarzbrot? Kann mal jeder für sich so beantworten. Ich hätte gesagt, also mit dem theologischen Fachsimpeln vielleicht weniger, aber theologische Bücher, das ist geistliches Schwachbrot. Das ist nicht so das normale, alltägliche, sondern das ist was Besonderes. Aber im Laufe der Zeit habe ich ein bisschen mehr dazugelernt, wie man geistliches Schwarzbrot oder feste Speise interpretieren kann oder sollte. Die spannende Frage ist, wozu brauchen wir geistliche Nahrung und was ist diese geistliche Nahrung, die uns geistlich am Leben hält? Jesus hat ja immer wieder gepredigt, die längste Predigt ist die aus der Bergpredigt und er beendet die Bergpredigt mit folgenden 4 Versen. Er gebraucht da auch ein Bild. Jeder nun, der meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf Sand baute und der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Jesus versucht ja seinen Zuhörern klarzumachen, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr stabil euer Leben aufbaut oder wackelig und brüchig. Was ist der, Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Menschen, dem Klugen und dem Törichten? Alle hören das Wort Gottes, das Wort von Jesus. Und alle kommen in Situationen hinein, die ein bisschen schwierig sind. Das Bild vom Platzregen, so wie jetzt gerade in Bayern. Und die Ströme und die Winde. Das ist überall gleich. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den beiden. Und diesen Unterschied habe ich da ein bisschen dick markiert. Wer meine Worte hört und sie tut, der ist einem Menschen gleich, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der andere hört genau das Gleiche. Vermutlich kann er das auch wiederholen und kann sagen, ich habe dies und jenes gehört. Aber wenn wir die Worte von Jesus nicht tun, nicht umsetzen, nicht leben, dann sind wir töricht, dann sind wir dumm. Bei Paulus wird das noch ein bisschen krasser ausgedrückt, 2. Korinther 8, Vers 1. Die Erkenntnis oder das Wissen bläht auf, die Liebe aber baut auf, sagt er dort. Paulus hat ja auch sich mit dem Alten Testament beschäftigt, bei Gamaliel studiert und wusste auch so jede Menge Sachen, wenn er predigte. Aber er sagt, dieses Wissen, theoretische, theologische Fachwissen alleine, hilft mir gar nicht. Es hat möglicherweise sogar einen negativen Effekt. Es bläht mich auf. Ich kriege einen dicken Kopf davon, dass ich meine, ich sei irgendwie was Besonderes, weil ich so viel weiß. Und dann als Gegensatz dazu sagt er als Ergänzung, die Liebe, die baut auf. Also wenn ich das umsetze, wenn ich mich um andere kümmere, wenn ich in ihr Leben hineinspreche und hineinwirke, das baut auf. Wissen bläht auf oder Erkenntnis bläht auf, Wissen baut auf. Also bei guter geistlicher Nahrung geht es um das Umsetzen geistlicher Wahrheiten, nicht um das Sammeln von Wissen. Wir Deutschen sind da auch ziemlich gut in großen Theorien. Wir sind dafür bekannt, alles bis ins Detail zu überlegen und Pläne zu machen. Das ist an sich nicht schlecht, wenn wir es auch tatsächlich umsetzen. Aber die Gefahr besteht, wir bleiben stecken im puren Wissen, ohne dass wir das tun. Wenn wir noch ein bisschen tiefer fragen, wozu sind wir eigentlich hier auf der Erde? Wozu sind wir in Wiedenest, im Berg Neustadt und Umgebung? Im Himmel ist es eigentlich schöner, da haben wir ganz tolle Anbetungsmusik, da feiern wir große Feste. Eigentlich sollten wir möglichst schnell in den Himmel kommen. Aber Jesus will, dass wir noch eine Weile hier auf der Erde sind. Das wollte er bei seinen Jüngern, als er sich verabschiedet hat in seinen Abschiedsreden, Johannes 14 bis 16, bis 17 mit dem hohen priesterlichen Gebet dazu. Da geht er darauf ein, warum sollen die Jünger hier auf der Erde bleiben? Warum sollst du hier auf der Erde bleiben? Was ist der Zweck, wozu du, wozu ich hier sind? Johannes 15, Vers 16, das war unser Vers, als wir ausgereist sind nach Tansania, den Gott uns so zugesprochen hat und der uns sehr geholfen hat. Jesus sagt zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist schon mal gut, ne? Die Initiative geht von Jesus aus. Und dann, wo ist die Bestimmung oder der Zweck, das Ziel, wozu wir leben? Und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Frucht bringen ist unsere Bestimmung. Und jetzt kann man auch wieder ein bisschen drüber diskutieren, was ist denn das für eine Frucht? Es gibt ja die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, unsere Charakterveränderung. Und das ist auch schon mal was, wenn Gott in unserem Leben, in unserem Charakter arbeitet und im Laufe unseres Lebens wir verändert werden. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Was ist die Frucht des Apfelbaums? Apfel ist nicht ganz falsch, ist nicht ganz richtig. Nochmal? Nein, nein, ja, das ist gleich die Übertragung. Nein, nein, ganz schlicht und ergreifend, wenn man Apfelbäume hat oder irgendwelche anderen Fruchtbäume, was ist die eigentliche Frucht? Ein neuer Apfelbaum, genau. Die Äpfel in der Natur wachsen eigentlich nicht, damit wir was Schönes zu essen haben, sondern die wachsen, damit es dort Kerne gibt und damit aus den Kernen wieder was Neues entsteht. Das ist die Frucht, das die eigentliche Frucht des Apfelbaums, und die Äpfel sind so ein Nebenprodukt, sind auch ganz nett. Aber es geht um die nächsten Apfelbäume. Was ist die Frucht von uns Christen, von Jesus-Nachfolgern? Reinhard, du bist so gut dabei. Was ist die Frucht von uns Christen? Na wunderbar, ne? Der Reinhard hat das drauf, aber ich denke, wir wissen das alle theoretisch. Wir sind dazu da, mitzuhelfen, dass andere Menschen auch zu Jesus-Nachfolgern werden. Das ist die Frucht unseres Lebens. Und das geht in der Regel nie so zack, zack mit einem Gespräch oder so, sondern dauert manchmal Wochen, Monate, Jahre und braucht viel Fantasie und Liebe. Aber dazu sind wir da. Jesus wollte, dass seine Jünger Frucht bringen, und er will das auch von uns. Ich gehe noch mal auf unser Gemeindeleitbild ein. Da haben wir versucht, das auch mit einzufügen. Das Gemeindeleitbild besteht ja einerseits aus der Vision mit drei Teilen und dann aus den Werten der Gemeinde, sieben verschiedene Werte. Und der dritte Teil unserer Gemeindevision, Hoffnung bringen, heißt formuliert so: Wir sind überzeugt davon, dass das Evangelium die rettende Botschaft für diese Welt ist und Hoffnung bringt. Deshalb sehnen wir uns danach, dass Jesus durch uns in unserem Umfeld sichtbar wird und wir erleben, wie Herzen verändert werden. Wir sind überzeugt, dass das Evangelium die rettende Botschaft ist. Ich denke, da hat niemand ein Fragezeichen dahinter. Bringt es Hoffnung in diese Welt? Manchmal hat man den Eindruck, irgendwie entweder Leute wollen nicht hören oder gibt es wirklich noch Hoffnung? Ja, es gibt sie. Wenn wir die Geschichte Gottes mit Israel angucken, da war immer wieder die Hoffnung, dass sie zu ihm zurückkehren und dass dadurch ihr Leben sich verändert. Und wir wollen auch Hoffnungsbringer sein in unser Umfeld, Näheres und Weiteres. Und deshalb sehen wir uns danach, dass Jesus durch uns in unserem Umfeld sichtbar wird und wir erleben, wie Herzen verändert werden. Die Frucht fängt innen an, das ist schon völlig okay mit der Frucht des Geistes, aber bedeutet auch, dass wir wiederum andere Menschen erreichen. Und der sechste Kernwert unserer Gemeinde: Wir sind Gemeinde für andere. Gemeinde ist nicht für mich erstmal da. Ich kriege auch was ab, genauso wie ich den Apfel abkriege vom Apfelbaum. Aber Gemeinde ist da, dass Menschen in dieser Welt Gott näher kommen und dass sie Jesus kennenlernen und dass ihr Leben sich verändert. Von daher, dazu sind wir da. Und jetzt ist die spannende Frage: Was ist Schwarzbrot und wie passt das in diese Vision, in unsere Bestimmung, in unseren Zweck rein, den Jesus gesagt hat? Warum lese ich die Bibel und weitere Bücher? Natürlich auch, um selbst zu wachsen. Aber das eigentliche Ziel ist, ich will andere prägen. Ich will anderen geistlich weiterhelfen. Warum kommt ihr hier in den Gottesdienst oder geht in eine Kleingruppe rein? Natürlich bekommt ihr auch selber was ab. Aber von Jesus her seid ihr hier, um Frucht zu bringen. Und ihr sollt befähigt werden hier im Gottesdienst, dass ihr in eurem Alltag Frucht bringen könnt. Ich komme nochmal zurück auf die schöne Freizeit mit dem Brustschild des Hohen Priesters. Zum Glück waren die Bibelarbeiten nicht das Einzige, was auf der Freizeit lief. Dort gab es einen fitten Jugendleiter, Der sagte, wow, mit den jungen Leuten, also es waren viele Ältere da auch da, aber mit den jungen Leuten, da gehen wir auf die Straße. Und dann haben wir Einsätze gemacht dort im Ort, auf dem Marktplatz, haben Lieder gesungen. Und wir wurden, naja, sehr ermutigt, Zeugnis zu geben. Das heißt, schlicht und ergreifend, für manche von uns war es das erste Mal, dass man öffentlich sowas über seine Beziehung zu Jesus erzählt und wie man Jesus gefunden hat. Aber das war total hilfreich. Da lernte man, Glauben zu formulieren, das, was im Herzen drin ist, äußerlich auszudrücken in einer Weise, dass es Leute verstehen können. Der Weg dorthin, Zeugnis zu geben, Evangelium weiterzusagen, das muss jetzt nicht auf dem Marktplatz sein, das kann ganz persönlich sein, im Arbeitsumfeld, in der Nachbarschaft. Das ist das Schwarzbrot, was wir brauchen. Warte mal, ich habe jetzt noch ein Ding vergessen, aber das ist, glaube ich, übersprungen. Noch das weitere Bild, was die Bibel ganz häufig braucht, ist das Bild von verschiedenen Phasen des Lebens. Die Kindheitsphase, die jugendliche Phase und die Erwachsenenphase. Die Kindheitsphase, Babyphase, ist dadurch geprägt, dass die Eltern alles für das Kind tun. Und das gehört auch zu der Phase dazu. Das Baby schreit und bekommt Milch und bekommt die Windeln gewechselt und wird auch sonst gut versorgt. Wenn ein Erwachsener auch noch so schreit wie ein Kind und will, dass alle sich um ihn drehen, ist das ein bisschen komisch. Als Jugendlicher lernt man schon, selbstständige Entscheidungen zu treffen, selbstständiger zu sein. Und als Erwachsener geht es darum, dass ich mich investiere in die nächste Generation. Vielleicht leibliche Kinder habe, vielleicht auch geistliche Kinder habe oder im Beruf mich einsetze, dass andere etwas mitkriegen von dem, was ich weiß. Das ist Erwachsensein. Und dazu braucht man feste Speise, die einen befähigt, das umzusetzen, was ich in meinem Herzen habe. Und von daher, wenn wir über feste Speise hier in der Gemeinde reden, dann reden wir darüber, wie können wir etwas weitergeben an andere? Wie können wir uns multiplizieren? Wie können wir uns investieren in das Leben von anderen? Wir werden jetzt gleich Abendmahl miteinander feiern. Und bei dem Abendmahl kommt auch Brot vor. Ich vermute, es ist eher Weißbrot. Aber das ist nicht so das Entscheidende, die Konsistenz des Brotes, sondern die geistliche Bedeutung. Warum gebraucht Jesus dieses Bild von dem Brot? Er sagt ja selbst, ich bin das Brot des Lebens. Also die Gemeinschaft mit ihm, die gibt uns Nahrung. Und wenn wir das Mahl miteinander feiern, dann werden wir daran erinnert, was Jesus für uns getan hat. Und wir werden befähigt, mit dem Blick Gottes auf diese Welt zu schauen. Und von daher, wenn ihr gleich das Brot nehmt, dann denkt daran. Jesus, das Brot des Lebens. Wir sind ein Leib, sagt Paulus. Und wir sollen dieses Brot, was wir empfangen, diese geistliche Nahrung, die wir empfangen, weitergeben an andere. Und das ist ein Vorrecht. Und gerade auch bei der Mahlfeier geht es um die Basiserkenntnisse, meine Gemeinschaft mit Jesus, die Sündenvergebung, das neue Leben, meine Zukunft, meine Hoffnung, die ich habe, das Hoffnungsmahl, all das verkündigen wir durch die Tat der Mahlfeier und dadurch wird unser innerer Glaube gestärkt. Und von daher, auch wenn wir gleich Weißbrot essen, ist das geistliches Schwarzbrot. Okay, ihr Lieben, ich will noch mit uns beten und wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Herr Jesus, hab Dank, dass du auf diese Erde gekommen bist, um dein Leben zu geben, als ein Lösegeld für viele, so beschreibst du das in deinem Wort. Und diese Einstellung, sich hinzugeben für andere, die hast du auch deinen Jüngern ins Herz reingelegt. Und du hast sie befähigt, das auch zu tun. Du schenkst dein Wort wie geistliches Schwarzbrot, dass wir innerlich stark werden, aber dass wir vor allen Dingen das leben, dass wir das umsetzen. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne von uns an seinem Ort, wo er ist, bei seinem Zuhause, in der Arbeitsstelle, in der Schule, in der Nachbarschaft, sich fragt, wie kann ich dieses lebendige Brot weitergeben an andere und wie kann ich selber wieder neu empfangen? Danke, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du das Brot des Lebens bist und dass wir uns gleich da auch ganz praktisch dran erinnern können. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.